Ja, ich grüße Sie herzlich heute Morgen und lese Ihnen einen Brief vor, den uns der Apostel Paulus geschrieben hat. Das können wir, denke ich, so nehmen, weil er hat damals einen Brief an die Epheser geschrieben und auch an die Gemeinden rings um diese große, wichtige Stadt Ephesus herum. Der Brief wurde also weitergereicht. Und eines Tages ist er bis nach Bonn-Bad Godesberg gekommen. Ja, ich grüße Sie also hier vom Paulus. Da schreibt er in Kapitel 1, ab Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch, also das scheint sich hier herumzusprechen, an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen mögt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Und was da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht und Herrschaft und was sonst noch genannt sein mag, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist, sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Ja, diese Zeilen schrieb damals Paulus aus einer Gefängniszelle in Rom, circa 63 nach Christus. Wie gesagt, an die Gemeinde in Ephesus und Nachbargemeinden. In Ephesus war er die längste Zeit seines Dienstes gewesen. Also mit dieser Gemeinde verband ihn auch etwas Besonderes, nicht nur mit den Philippern, die ihn immer unterstützt haben, sondern er war 3 Jahre lang in Ephesus gewesen. Und er schreibt an anderer Stelle, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat unter ihnen. Also Verkündigung und Lehre und Seelsorge, das ganze Programm. Mit ganz großem Einsatz, unter Mühen und Tränen, schreibt er. Also Gemeindearbeit kann manchmal ganz schön stressig sein, ja. Ephesus. Er sitzt dort im Gefängnis und erinnert sich an Ephesus. Der Anlass war wahrscheinlich, dass ein Bruder aus Ephesus ihn besucht hat in Rom, im Gefängnis. Und er wollte natürlich wissen, na, wie sieht's denn aus und wie geht's den Geschwistern und kommt ihr voran und erzähl mal. Ja, er sitzt da und erinnert sich an die 3 Jahre in Ephesus. Ephesus war damals mit etwa 200.000 Einwohnern eine der wichtigsten Städte der Antike. An der Westküste der heutigen Türkei mit multikulturellem Publikum, also neben Rom, etwa 1 Million, vielleicht eine der wichtigsten Städte der Antike. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Ephesus war. Ah, hi, hi. Also, ihr erinnert euch an das riesige Amphitheater, ja, was am Berghang liegt mit Meerblick im Hintergrund, halbrund, 25.000 Zuschauer. Einen Diana-Tempel, eines der 7 Weltwunder der antiken Zeit damals. Und die Besonderheit, die wahrscheinlich die Leute auch nicht vergessen haben, der weiße Marmor der getäfelten Häuser und Straßen. Ephesus war berühmt wegen seines Marmors. Und da sitzt der Paulus nun in Rom und lässt vor seinem geistigen Auge die Zeit in Ephesus vorbeiziehen. Und das Erste, was ihm da einfällt, finde ich auch bezeichnend und interessant, ist der Dank. Also er sagt, wenn ich an euch denke, dann danke ich. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich für euch vor Gott danken kann. Das wäre übrigens was Tolles, ne? Also Gemeinde hier in Bonn-Godesberg. Wenn sie jemand auf die Schulter tippt und sagt, Gemeinde Bonn-Bad Godesberg, was ist das Erste, was bei dir hochploppt? Ja? Dank für eure Gemeinde. Das wäre toll. Und es fällt ihm noch etwas ein. Und das schließt er gleich an. Er hat nämlich ein Gebetsanliegen für die Leute dort. Und dieses Gebetsanliegen, das bringe ich Ihnen heute mit. Und ich fände es toll, wenn Sie heute nach Hause gehen, nach diesem Gottesdienst, und Ihr Mittagessen gegessen haben und Ihre Mittagspause gemacht haben, dass Sie diesen Text nochmal aufschlagen, Epheser 1, und diese 2 Worte in Ihrer Bibel mit einem Stift unterstreichen. Wenn Sie Probleme haben, damit in Ihrer Bibel zu malen, dann berufen Sie sich auf mich und sagen, der Volker Heckel, der hat das so gesagt. Das beruhigt vielleicht Ihr Gewissen. Und zwar Vers 18. Er hat ein großes Gebetsanliegen, der Paulus, wenn er an die Epheser denkt. Er schreibt nämlich, er, Gott, erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist das Thema meiner Predigt hier heute. Erleuchtete Augen. Mein Gebetsanliegen für Sie heute Morgen hier. Erleuchtete Augen, dass Sie die Herrlichkeit des Vaters, also die Größe Gottes, erkennen. Ich kann mich erinnern, dass Freunde aus unserem Hauskreis, also wir haben einen Hauskreis, und da erzählten Freunde uns, ein befreundetes Ehepaar, von einer Bergwanderung. Sie waren in den Alpen und machten eine Wanderung in grau verhangenem Nebel. Ich glaube, es fing auch noch an zu nieseln. Alles mies. Wandern Sie mal so durch die Berge, ja. Bis sich plötzlich, also unerwartet für Sie, unverhofft, die Wolken öffneten und ein strahlend blauer Himmel sich offenbarte. Ein riesiges Bergpanorama sich öffnete. Das war für die beiden so eindrücklich. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch noch schöne andere Sachen in ihrem Urlaub erlebt. Das haben die uns in unserem Hauskreis erzählt Und man konnte den abspüren, das war für sie wow. Das hatten die noch nie erlebt. So, das ist mir ein Beispiel geworden und gewesen für das, was hier steht. Es braucht eine Blicköffnung für die Gemeinde Jesu. Und hier wird betont, durch den Geist der Offenbarung, Vers 17, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Es braucht also Offenbarung. Es braucht den Heiligen Geist, es braucht eine Erleuchtung. Das ist nicht, also das ist wesentlich mehr als intellektuelle Information. Wahrnehmen, aufnehmen, verstehen, etwas kapieren. Es geht weit darüber hinaus. Gemeinde braucht Offenbarung. Erleuchtung, Erkenntnis Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist das Zweite, was dem Paulus einfällt, wenn er an die Epheser denkt. Das Erste war Dank. Danke, Jesus, dass da Menschen zum Glauben gekommen ist, dass eine Gemeinde ist, die einen Einfluss hat auf die ganze Umgebung. Von Ephesus ging ganz viel aus. Und zweitens sagt er, was die brauchen und immer neu brauchen, ist Erleuchtung. Geöffnete Augen des Herzens. Also nicht nur hier beim Optiker mal gewesen sein und Dioptrien neu einstellen, sondern innere Erleuchtung. Und das geschieht durch den Geist Gottes. Das heißt nicht, dass da dauernd irgendwelche spektakulären Wunder geschehen müssen. Obwohl ein solcher geistlicher Durchblick an sich schon mehr als spektakulär ist. Die Herrlichkeit des Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus zu erkennen, das ist unglaublich. Verstehen Sie? Und das ist der Sinn eigentlich eines Gottesdienstes. Also das geschieht hier und das soll hier geschehen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir singen, O Heiliger Geist, kehr bei uns aus. Also wir können tolle Veranstaltungen hier generieren. Ja? Vielleicht können Sie auch toll Kaffee kochen oder was auch immer. Aber es muss ein Wunder geschehen. Jeden Sonntag hier. Ja, also jetzt nicht ein spektakuläres Wunder. Denn Paulus saß ja im Gefängnis. Und er fragte nicht dauernd Gott, wo bist du eigentlich? Und warum sitze ich hier, Jesus? Und kannst du mich hier nicht rausholen wie damals den Petrus? In Jerusalem. Also, das hat ja schon mal funktioniert, ne? Okay, vielleicht hat er in schweren Stunden auch das gefragt und gedacht, Herr, was ist das hier? Soll so mein Leben hier enden? Paulus war ein alter, schwacher Mann im Gefängnis. Am Ende seines Lebens. Also einer wie wir. Kein Überapostel. Aber er hatte über seine Schwachheit da im Gefängnis hinaus und auch seine Zweifel und seine Kämpfe da im Gefängnis hinaus, hatte er eine riesige Vision. Von der Größe und Herrlichkeit und überschwänglichen Kraft Gottes mitten in seinem Elend, ihr Lieben. Gott hatte ihm erleuchtete Augen seines Herzens gegeben. Wegzuschauen auf seine Umstände, hinzuschauen auf den herrlichen Jesus und auf seine überschwängliche Kraft. Das war eigentlich das Geheimnis dieser Person. Mit dieser Vision ist er durch Kleinasien gezogen damals und durch Griechenland, hat Gemeinden gegründet und Menschen die Augen geöffnet für Gottes Herrlichkeit, mitten im Staub. Das beschreibt er dann hier im Text auch noch mal etwas näher. Er sagt, geöffnete Augen, um zu schauen, zu sehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, wie reich unser Erbe im Himmel ist und wie überschwänglich groß seine Kraft ist. Das Wort überschwänglich kommt hier zweimal vor im Text. Also es gibt ja so Leute, die dauernd im Superlativ sprechen, ne? Bei denen ist immer alles great und wahnsinnig toll und super und wow. So ein Mann war Paulus nicht. Wenn der überschwänglich sagte, dann meinte der das so. Das heißt, das ist eigentlich ein Wort, was beschreibt, dass das nicht zu fassen ist. Da fließt etwas über und es ist nicht zu fassen. Wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben. Also die Hoffnung und die Herrlichkeit auf unser Erbe im Blick zu behalten, auf die große, überschwänglich große Zukunft im Blick zu behalten und die überschwängliche Kraft in der Gegenwart. Die Auferstehungskraft. Das ist nicht weniger als Auferstehungskraft, von der er hier spricht. Die Kraft, mit der Gott seinen Sohn eingesetzt hat im Himmel. Das schreibt er hier als nächstes. Die sollen wir im Glauben erfassen. Also nicht im Fühlen. Nicht in erster Linie in sinnlicher Wahrnehmung. Das vielleicht auch. Aber wenn das nicht da ist, dann sollen wir sie im Glauben erfassen. Ja. Verstehen Sie das Geheimnis dieses Textes? Ich will uns das nochmal von der Geschichte her kurz zurückspiegeln. Also um etwa 63 schrieb Paulus in Rom diese Vision nieder, in einer heidnischen Welt, die vor Überlegenheit strotzte. 64 war der Brand Roms, Kaiser Nero schob das den Christen in die Schuhe. Es kam zu einer ersten grausamen Christenverfolgung lokal in Rom. Und nach dieser Zeit wurde Paulus wahrscheinlich, wir wissen eigentlich nichts Genaues über seinen Tod, nach dieser Zeit wurde Paulus wahrscheinlich in Rom hingerichtet. Der Mann, der von überschwänglicher Kraft hier spricht, von einer Riesenvision spricht, der wird einfach hingerichtet. 70 nach Christus, also 5, 6 Jahre später, erobert Titus Jerusalem. Und mit dem Tempelschatz, den er da einsackt, baut der 72 in Rom das Kolosseum. Vom Kolosseum habe ich Ihnen letztes Mal schon mal was erzählt. 50.000 Menschen, mehrmals in der Woche, werden dort unterhalten, vormittags mit Tierhatz, mittags mit Hinrichtungen, eben auch vieler Christen, und nachmittags durch Gladiatorenkämpfe. Im Jahre 90, also 20 Jahre später, feiert Kaiser Domitian in Rom in einem der größten Zirkus der Welt mit 150.000 Zuschauern, die sich an 200 Tagen im Jahr Wagenrennen anschauen, seine Popularität. Also das römische Kaisertum, das römische Antichristentum, könnte man sagen, feiert Triumphe. Jeden Tag. Nicht nur in Rom, sondern im ganzen Römischen Reich. Die Römer waren die Größten. Zur selben Zeit sitzt der Apostel Johannes im Gefängnis. Auf Verbannungsinsel Patmos. Und schreibt seine Offenbarung über den Antichristen. Und mit Johannes starb der letzte Augenzeuge, Jesu. Und nach Domitian beginnt ungefähr, kann man sagen, eine 200-jährige Christenverfolgung. Also nicht dauernd an einem Blockstück, sondern rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Druck, Entspannung, Zug, Druck, Zug, Druck, viel schlimmer, als wir uns vorstellen können. 200 Jahre! So, ihr Lieben, wo also, bitteschön, ist Jesus Herr aller Herren? Wie es hier im Text steht. Ja, er ist gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht und Herrschaft hier in dieser Welt, meint er. Und was sonst noch genannt werden mag. Also, was immer euch einfällt, was hier an Macht und Herrlichkeit und Gewalt und Wahnsinn in dieser Welt passiert. Jesus ist der Herr über allem. Woran zeigt sich das? Antwort: Die Vision des Paulus im Gefängnis, die erleuchteten Augen der Christen in Ephesus und in Rom und überall, wo es Gemeinden gab und die sowas gelesen haben, die haben durch ihren Glauben an die Liebe Jesu, der für sie gestorben war, durch den Glauben an die überschwängliche Kraft Jesu, der ihn auferweckt hat, also durch die Gott ihn auferweckt hatte, und im Glauben an die Macht, in der er wiederkommen wird. Diese Vision hat das Römische Reich überwunden. Im Glauben an ihn, den Herrn aller Herren, in dieser Vision breitete sich das Reich Gottes aus gegen die damals mächtigste, gewaltigste, stolzeste Macht der Welt. Ja, erleuchtete Augen für Jesus, für seine Herrschaft und Größe, für seine Liebe zu uns. Und aus dieser Liebe Jesu zu ihnen konnten diese Leute ihr Leben hingeben. Und das war damals das stärkste Zeugnis für die Römer. Das setzte die stärkste Kraft frei, die das Reich Gottes ausbreitete. Und so ist es eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch gegangen. Und das gilt auch heute, in der die Herrscher dieser Welt immer bizarrer, immer schillernder, immer egomaner, immer wahnsinniger und rücksichtsloser werden. Jesus ist der Herr aller Herren. Glaubst du das? Gegen die Nachrichten heute Morgen um 10 Uhr. Also Nahles tritt zurück. Und Trump sagt, ungeregelter Brexit ist das Beste, was euch eigentlich passieren könnte. Und ein Boris Johnson, der eigentlich vor Gericht steht, weil er die Leute belogen hat, soll nächster Premierminister werden. Verstehen Sie? Glaubt ihr eigentlich das, was hier steht, mehr als das, was euch dauernd so erschreckt. Und ich setze noch eins drauf. Hier steht nämlich, er sagt nämlich, also Paulus ist da ganz cool, ja. Er sagt, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Also Jesus ist nicht nur in dieser Welt über allen. Er sagt, er ist auch der Herr über allen in seiner Gemeinde. Und kritisch denkende Leute, die könnten ja jetzt sofort sagen, ich kenne zum Beispiel Leute, denen würde sofort Folgendes einfallen. Die würden sagen, ja, wie? Kennst du denn die Kirchengeschichte nicht? Wie war das denn mit den Hexenprozessen und dem Alexander dem VI., diesem Borgia-Papst, der da wahnsinnig Kirche gemacht hat, ja, der Savonarola, der hat Predigten in Florenz gehalten. Ihr Leiter der Kirche, nachts geht ihr zu euren Konkubinen und morgens zu euren Sakramenten. Also, kennst du denn die schreckliche Kirchengeschichte nicht? Kreuzzüge, Hexenverbrennungen. Ja, dann sagen wir natürlich, ja, aber das waren ja wahrscheinlich auch gar nicht alles immer Christen und das bildete ja nicht wirklich die Gemeinde Jesu ab. Okay, vielleicht. Aber es ist kein gutes Argument. Warum nicht? Ich könnte Ihnen manche Storys erzählen aus der Missionsgeschichte. Evangelikale Missionsgeschichte. 20. Jahrhundert. Geschichten, die Sie nicht glauben werden. Wo bitteschön war Jesus Herr aller Herren in der Gemeinde? Antwort: Ihr seid die Antwort. In Anführungsstrichen. Also kein letzter Beweis, aber ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr seid die Antwort. Dass es bis heute christliche Gemeinde gibt, euch hier in Bonn-Godesberg, dass ich an diesem Sonntag heute bei diesem herrlichen Wetter rund um den Globus Christen weltweit treffen und Jesus anbeten in Gottesdiensten, die Gott gefallen und die Menschen erreichen und die Menschen signalisieren, es gibt etwas anderes, es gibt eine andere Macht, es gibt eine ewige Liebe. Es gibt etwas, was ihr euer Leben lang nicht gewohnt gewesen seid. Die Tatsache, dass es Gemeinde Jesu heute und hier, und zwar real existierend, nicht nur als Theorie. Ihr sitzt hier echt. Euch kann man ins Ohrläppchen kneifen. Ihr seid echte Menschen. Ihr seid echte Christen. Euer Gottesdienst hier, nicht nur heute, ist real. Reich Gottes, Gemeinde Jesu, dass es das gibt. Wer hätte das gedacht? Dass durch solche furchtbare Zeiten Gemeinde Jesu überlebt hat und existiert. Niemand hätte das gedacht. Das hätte im 30-jährigen Krieg niemand unterschrieben. Dass Jesu Liebe und Kraft und Macht größer und stärker ist als alle menschliche Schuld und alles Versagen. Dass Glaube, Hoffnung und Liebe Jesu bleiben, bis er einst wiederkommt und sein Reich in Herrlichkeit aufrichtet. Das ist ein Wunder. Und das beweist in Anführungsstrichen, die Wahrheit dieses Wortes. Unterstreichen Sie sich das mal in Ihrer Bibel zu Hause. Also, glaubt ihr das? Dass Jesus Herr aller Herren ist. Habt ihr also geöffnete Augen? Und jeder Gottesdienst hier sollte dazu ein Augenöffner-Gottesdienst sein. Spürt ihr diese Vision des Paulus? Wie groß sehen wir Jesus, die Herrlichkeit des Vaters? Ich könnte auch nochmal kritisch zurückfragen. Oder wie blind sind wir eigentlich? Tja, das ist übrigens auch ein schlimmes Phänomen, ja? Leute, die meinen, dass sie richtig die Durchblicker sind, sind oft die Blindesten. Wir wissen gar nicht, wie blind wir sind. Das wissen wir erst, wenn uns unsere Augen geöffnet worden sind. Dann schauen wir zurück. Ist ja wie beim Optiker und beim Akustiker, ja, wenn ich plötzlich wieder richtig hören kann und sehen kann, dann merke ich, Mensch, ja, wie blind war ich denn eigentlich ohne meine Brille vorher oder mein Hörgerät? Jesus öffnet Blinden die Augen. Natürlich sind wir in diesem Sinne sehend. Alle, die Jesus als Herrn und Retter angenommen haben, sind sehend. Sie haben Jesus Christus erkannt. Deshalb können wir hier von Herzen herrliche Lieder zur Ehre Gottes singen, weil wir die Augen geöffnet bekommen haben. Ja? Lob Gottes kann man nur im Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes von Herzen singen und leben. Aber als Paulus im Gefängnis sich an die Gemeinde in Ephesus erinnert, da hat er trotzdem dieses Gebetsanliegen. Ich bete dafür, dass der Geist der Offenbarung, der Weisheit und der Offenbarung euch eure Augen des Herzens öffnet. Geöffnete Augen zu bekommen durch den Geist Gottes. Und deshalb sollen wir hier beten, Herr, erleuchte mich heute, hier und jetzt. Und schauen Sie, wir feiern jetzt hier Abendmahl miteinander. Das ist auch etwas zum Sehen und zum Schmecken, zum Fühlen. Soll uns die Augen öffnen für die Größe und Herrlichkeit Jesu und für sein Reich. Danke, dass der Glaube an Jesu Auferstehung uns Hoffnung und Kraft verleiht, mitten in unserer Schwachheit. Raus aus der Resignation. Lass dir heute hier die Größe deiner Vision von Jesus, die Größe seiner Kraft in dir erneuern. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns die Augen öffnest für eine Welt, die so ganz anders ist als das, was wir jeden Tag so handgreiflich erfahren und so überwältigend oft auch sehen. Wir sind beeindruckt und beängstigt und öffne du uns die Augen für dein Reich, für deine Herrlichkeit. Hab Dank, dass du auferstanden bist und lebst und wiederkommst und eines Tages diese Herrlichkeit die letzte und größte sein wird. Und wir mit dir. Schenk uns, dass wir Menschen mitnehmen können, einladen können dazu. Hab Dank, dass wir dich jetzt schon im Glauben feiern können, auch hier in diesem Abendmahl. Amen.